VoltiCast, der offizielle Podcast von der Voltigierzirkel. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen beim VoltiCast, dem offiziellen Podcast von der Voltigierzirkel. Mein Name ist Resi und heute habe ich mal wieder eine Folge für euch, aus der ihr mit Sicherheit schlauer herausgehen werdet, als ihr das sowieso schon seid. Ich habe mir nämlich Christoph Schaffer zum Interview eingeladen. Chris ist jetzt schon seit über 10 Jahren Beisitzer im Voltigierzirkelvorstand und unser absoluter IT-Experte. Er kennt sich aus mit allem Möglichen rund ums Thema Technik und Datenschutz. Und genau das ist auch der Ansatzpunkt für unser heutiges Gespräch. Wir haben uns nämlich einmal angeschaut, worauf wir als Volti-Welt, aber auch generell bei unserer Internet- und Social-Media-Nutzung achten sollten. Und keine Sorge, auch wenn das Thema an sich sehr trocken und eintönig ist, so bin ich doch der Meinung, dass unser Gespräch recht unterhaltsam und vor allem aufschlussreich geworden ist. Gebt dem Thema einfach mal eine Chance und lasst euch überraschen. Und bleibt vor allem bis ganz zum Schluss dran, denn am Ende dieser Episode haben wir noch eine wichtige Ankündigung zu machen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Christoph Schaffer. Hallo Chris.
Hallo Resi, grüß dich.
Schön, dass das heute so klappt. Schießen wir auch direkt los mit meiner üblichen Einstiegsfrage, lieber Chris. Beschreib dich doch mal bitte mit 3 Hashtags.
Okay. Also das wären für mich einmal IT-begeistert, Fotograf und last but not least verspielt.
Du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit im Voltigierzirkelvorstand aktiv. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass du dich irgendwann einmal in deinem Leben mit dem berühmten Voltigiervirus angesteckt hast. Und da würde mich jetzt als erstes interessieren, wann das passiert ist, wie das geschehen ist und inwiefern du dich da noch dran erinnern kannst.
Also passiert ist es relativ spät. Ne? Also normalerweise sagt man ja, mit Voltigieren fängt man ja als Kind oder Jugendlicher an. Ne? Bei mir war es eigentlich der berühmt-berüchtigte Kommissar Zufall, der da dazu beigetragen hatte. Und zwar war das die Idee einer Arbeitskollegin. Die fand das interessant und hat sich gedacht, so erwachsen voltigieren wäre doch mal was und hat dann einfach mal so mich gefragt gehabt, weil ich damals ja auch schon geritten bin, ob ich da mitmachen würde. Zu meiner Schande muss ich gestehen, die Frage kam in der Früh, so kurz vor dem Frühstück, so um 6 Uhr in der Früh, und ich habe mir gedacht, klingt lustig, sage ich mal ja, habe aber erst danach nachgeschaut, was das überhaupt ist. Ja. war eine gute spontane Entscheidung. Wir hatten das wirklich fast anderthalb Jahre durchgezogen. Dann hat es einfach nicht mehr geklappt aufgrund der Trainingsmöglichkeiten, das weiter durchzuziehen. Aber fand ich interessant, hat Spaß gemacht. Ja, das war jetzt auch unregelmäßig, aber ich fand es lustig und ich fand es eine mega interessante Sportart, auch weil ich mir gedacht habe, ne, für Kinder und Jugendliche und halt auch für Erwachsene ist es eigentlich eine tolle Sache, um auch zusammen Dinge zu unternehmen und auch zu erleben. Also ich war ein riesen Fan dann davon. Ne. Mhm. Auch wenn es nicht lange gehalten hat. Für mich selber natürlich.
Ja. Aber, ja. Das heißt aber, du warst schon mit dem Pferdesport an sich verbandelt, weil du geritten bist und dementsprechend war das jetzt kein absolutes Neuland für dich, sondern einfach eine spontane Idee und eine bereichernde Erfahrung, die dann aber rein breitensportlich gelaufen ist, nehme ich mal an, oder?
Genau, das war rein breitensportlich mäßig aufgestellt, genau. Also ich werde auch gerade gestellt, wann das war. Also ich glaube, ich weiß ziemlich sicher, dass ich mit 16 Jahren mit Reiten angefangen habe und mit 22 oder 23 war das dann dieses Voltigieren, was wir dann aufgezogen hatten. Ja.
Das ist natürlich wirklich ein verhältnismäßig später Einstieg in den Sport.
Ja. Da hören viele schon wieder auf.
Ja, das kann, das ist durchaus. Da ist auch, glaube ich, vieles, was so in der motorischen Entwicklung und so stattfindet, einfach schon gegessen. Also wenn man jetzt wirklich Ambitionen hätte, da irgendwas zu reißen, ist das, glaube ich, mit Anfang 20 einzusteigen. Da müsste man schon viel Talent aus irgendwelchen anderen Sportbereichen mitbringen, dass man da auf irgendeine Art und Weise eine Chance hat. Aber das war ja bei dir nie ein Thema. Da ging es rein um den Spaß an der Freude. Umso interessanter finde ich dann direkt meine nächste Frage, nämlich, du bist ja jetzt schon seit über 10 Jahren im Vorstand vom Voltigierzirkel e.V. und da würde mich jetzt natürlich auch interessieren, weil ich bin noch nicht so lange im Vorstand, wie du dazu gekommen bist, also wie du in den Vorstand reingekommen bist und was jetzt deine Aufgaben bei uns sind.
Also reingerutscht bin ich eigentlich viel, viel früher schon, als wie ich im Vorstand war. Ne? Es war damals der Joachim Kropp, hat der damals, ich glaube 2001 oder 2002, wo ich ihn kennengelernt hatte, hatte er damals dieses Voltigierforum betreut gehabt. Und technisch hatte das Ding ein paar Probleme gehabt damals. Und wie gesagt, ich war gerade beim Voltigieren sozusagen da in die Thematik irgendwie mit reingekommen, habe gedacht, naja gut, bei dem Forum, da muss man mal ein bisschen unterstützen. Und ja, dann habe ich halt mit dem Joachim Kontakt aufgenommen und wir haben das Forum mal ein bisschen auf neue Beine gestellt gehabt und auch designtechnisch ein bisschen aufgehübscht. Und dann hat Joachim halt, ich weiß es gar nicht mehr, es ist auch schon 12 Jahre her, dass ich im Vorstand bin, genau. Hat dann auch Joachim dann mal gesagt, so bräuchte ich noch mal so einen Beisitzer zum Thema, auch so zum technischen Thema und auch sowohl auch für den fotografischen Teil, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Und ja, gesagt, getan. Ne? Und hier sitze ich jetzt immer noch nun. Ne?
Man kommt dann so schnell nicht mehr raus aus der ganzen Sache, ne?
Nein, aber
Ja.
man will es ja eigentlich auch nicht. Also es macht Spaß, ja. Aktuell mache ich ja viel, viel Beratungstätigkeit, ja, auch alles, was bei uns mit Webpage und aber auch mit Technik zu tun hat. Ja. Berater aber auch zum Thema Datenschutz, was ja auch ein leidiges Thema ist mittlerweile für die Vereine. Und bin aber auch noch, und das ist auch sehr schön, ich hoffe, das ist auch bald wieder möglich, gerne als Fotograf bei uns tätig und hole unsere und mache Bilder für unser Magazin.
Genau. Ja, und da sind wir halt auch ganz dankbar dafür, dass wir da bei unserem Vorstand so einen Ansprechpartner haben, der halt auf der technischen Ebene fit ist. Du hast ja vorhin schon eingangs erwähnt, dass du da IT-mäßig bewandert bist und dich da gut auskennst. Davon profitieren wir natürlich auch sehr und auch, ich würde auch mal schätzen, dass selbst jetzt, nachdem wir das Voltigierforum ja leider im Zuge der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 dann einstampfen mussten, weil das einfach zu unsicher war, das in der Form weiterzuführen, dass aber trotzdem noch genügend Aufgaben ähnlicher Art auf technischer Ebene bei dir anlaufen, oder?
Es wird mir nicht langweilig. Nein, wir haben ja, dank wir haben ja unsere Webseite ja auch noch, die will ja auch dementsprechend ein bisschen immer technisch betütelt werden. Und auch ich sage jetzt mal schon auch, unsere Gesetzgebung tut alles Mögliche dazu, dass es uns nie langweilig wird. Sprich, wir haben auch immer neue Anforderungen. Aber es tut sich ja natürlich auch beim Thema, darf ich es jetzt schon anschneiden, bei Social Media auch immer wieder mal was, ne? Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, ne? Aber ja, da ist es halt für uns halt auch wichtig, dass wir da halt dementsprechend am Ball bleiben. Schade ist natürlich nach wie vor, das traue ich ein bisschen hinterher unserem Forum. Ist aber halt einfach, die DSGVO hat uns da halt, die Datenschutzgrundverordnung, hat uns da halt einen schönen Strich durch die Rechnung dahingehend gemacht, weil wir halt nicht gewusst haben, welche Risiken gehen wir als Betreiber ein. Ja. Und nachdem wir ja ein gemeinnütziger Verein für die Sportförderung, also sprich für das Voltigieren sind, ja, haben wir uns halt dann damals mit einem schweren Herzens entschlossen, das nicht weiter zu verfolgen, weil mit Anwalt und so weiter hätte das viel Geld gekostet und Zeit uns und die können wir in viel für unsere Mitglieder und auch für den Sport interessantere Themen investieren.
Ja, also da die Entscheidung haben wir uns ja damals auch wirklich nicht leicht gemacht. Da war ich ja dann auch schon eingebunden und da haben wir wirklich das Für und Wider sehr intensiv abgewogen und sind dann aber einfach wirklich zu dem Schluss gekommen, wie du schon gesagt hast, dass da einfach das Risiko, dass wir da im Zweifelsfall oder dass wir da mit Kosten konfrontiert werden, weil man gegen irgendwelche Regeln verstößt, die man vielleicht noch gar nicht unbedingt bis ins letzte Detail überblickt. Dass wir da gesagt haben, nee, gut, dann suchen wir uns anderweitige Möglichkeiten. Und da bietet ja Social Media heutzutage glücklicherweise viele Gelegenheiten, wobei es auch da natürlich so ein paar Fallstricke zu beachten gilt. Und da kommen wir jetzt auch schon so langsam, aber sicher zu dem, was ich eingangs angekündigt habe, nämlich dem thematischen Input. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, nochmal an dich die Frage beziehungsweise die Bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Erzähl doch mal, was du machst, wenn du nicht gerade in der Volti-Welt unterwegs bist.
Sehr gerne. Ja, ich bin seit über auch schon 20 Jahren, habe ich jetzt festgestellt, in der Softwareentwicklung tätig und habe da auch schon seit 3, 4, 5 Jahren das Hauptthema IT-Sicherheit. Dazu gehört ja auch Datensicherheit, aber auch Datenschutz. Und deswegen komm ich mit diesen ganzen DSGVO-Themen regelmäßig in Kontakt. Ja. Manchmal zur Freude, manchmal zum Leid meiner, aber ja, das ist halt so. Ich bin halt, wie gesagt, seit 22 Jahren schon ITler und mit riesiger Begeisterung.
Ja, okay. Dementsprechend steckst du da halt sehr, sehr tief in der Materie mit allem, was so die technischen Plattformen auch angeht, die Hintergrundprozesse, die auf den einschlägigen Plattformen, die ja heutzutage jeder von uns oder nahezu jeder eben auch in der Voltigierszene nutzt, was da so für Prozesse und eben auch Regelungen dahinter stecken, kennst du dich entsprechend aus und dementsprechend kam auch schon vor ja relativ langer Zeit, als wir als Voltigierzirkel beschlossen haben, diesen Podcast hier zu gründen, die Idee auf, dass man eben genau zu diesem Thema, nämlich Social Media und Datenschutz, Umgang mit Social Media in der Voltigierszene, im Voltigier-Kontext, dass man da einfach mal eine Folge dazu machen kann, um einfach so ein bisschen aufzuklären, zu sensibilisieren. Das Ganze aber ohne erhobenen Zeigefinger oder irgendwie so nach dem Motto, du, alles, was ihr bisher macht, ist ganz, ganz kritisch, weil mit Datenschutz und so, sondern wir wollen einfach jetzt gerne die Gelegenheit nutzen. Und da sind Chris und ich uns ja insofern ähnlich, als dass wir beide in diesem Mediensegment beruflich tätig sind. Chris halt also du auf der technischen Ebene und ich halt in diesem pädagogischen Kontext. Und ich glaube, da können wir uns ganz gut ergänzen, wenn wir uns jetzt mit den nächsten zwei, drei Fragen beschäftigen wollen. Ich würde nämlich gerne jetzt mal den Datenschutz so ein bisschen genauer vertiefen, denn es ist ja wirklich nachgewiesenermaßen so, ich beobachte das ja auch tagtäglich auf Instagram und Co., dass viele, viele Voltigiervereine, viele Voltigierer auch als Person bereits auf Social Media aktiv sind, sei das jetzt Instagram oder TikTok, wird jetzt auch immer mehr ein Thema. Und mit WhatsApp gibt es sowieso in jedem Verein diverse Gruppenchats, wo man das Training organisiert und alles weitere abklärt. Und da würde ich jetzt gerne von dir mal so einen Überblick haben wollen, was da im Hinblick auf Datenschutz zu beachten ist.
Sehr gerne. Also bei Datenschutz, das Thema ist ein bisschen weit umfassender, ne? Wir haben ja auch, das Thema, da spielt auch ein bisschen das Thema, gerade bei Social Media Urheberrechte mit rein, ja, das Recht am eigenen Bild. Ne? Was versteckt sich dahinter genau? Wenn wir einfach mal auf ein Turnier blicken, ja, und was auch mal teilweise beliebt sind, sind sogenannte Impressionsfotos, ne, dass ich halt sage, ich mache jetzt einfach mal von meinem Essenszelt Bilder. Und da sind Leute drauf, meine Gäste. Hab ich, wenn ich dieses Bild veröffentliche, eigentlich, und die Leute sind auf den Bildern erkennbar, unter Umständen hast du rein schon ein ernstes Problem, weil die Leute auf dem Bild sozusagen erkennbar sind. Und die haben aber eigentlich auch ein indirektes Recht daran, dass das nicht erkennbar ist. Ja. Da gab es auch schon verschiedene Gerichtsurteile da dazu. Ja. manchmal für die Veranstalter, manchmal gegen die Veranstalter. Die beste Herangehensweise bei solchen Geschichten ist, wenn man sich nicht sicher ist, es einfach zu lassen. Ja. Bevor man sich A, irgendwo unbeliebt macht und B, als Verein halt irgendwelche, sage ich jetzt mal, Schreiben von Anwälten kriegt. Auch das gibt es leider, wenn es gibt einige Personen, die reden nicht erst mit dem Verein, sondern die schicken gleich mal einen Anwalt vor. Ja. Ist zum Glück selten, muss man als Verein aber, ich sage jetzt mal so, nicht unbedingt haben. Ja. Dieses Problem tritt auch hauptsächlich bei Impressionsfotos auf. Ja. Wenn ich jetzt als Teilnehmer fotografiere auf meinem Turnier, dann tritt es nicht auf, weil das sind ja aktive Leute, die sich ja dafür angemeldet haben, ne, daran teilzunehmen. Das heißt, für journalistische Zwecke, sei es jetzt halt für die Tageszeitung oder aber auch für die Vereins-Homepage, ne, kann ich dann Bilder von den Startern schon veröffentlichen. Da sollte ich kein Problem haben. Stand, ja, wollte ich auch noch erwähnen. Wir führen das gerade ja den Podcast, das Interview dazu ja im Januar 2021. Nur noch mal so hingewiesen, alles, was ich jetzt hier gerade erwähne, ist natürlich gerade Stand der Technik oder Stand des Themas für Januar 2021. Gerade
Genau, da sind
auch.
wir wieder in dieser verrückten Podcast-Welt, wo man Inhalte dann konsumiert, wenn sie schon lange, lange oder weniger, mehr oder weniger lang zurückliegen. Von daher ist das ein ganz wichtiger Hinweis. Also heute haben wir, um ganz konkret zu sein, den 22. Januar 2021. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich da bis ins Frühjahr 2021, also in diesem Bereich, tut sich halt tatsächlich relativ häufig relativ viel, ne, gerade was auch so Gerichtsurteile angeht, da kann eben doch auch immer mal wieder irgendwas Neues als Präzedenzfall auftreten, was man dann eben zu Rate zieht, um sich drauf zu berufen, ne? Und von daher sei an der Stelle der Hinweis einfach wichtig, denn die Folge, die ihr jetzt hört, die wird im März 2021 erscheinen. Da kann also durchaus sich das ein oder andere schon wieder getan haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt der ein oder andere von euch beim Zuhören sich denkt, oh nee, dieses Datenschutzthema, ich bin froh, dass wir das in unserem Verein vor 2, 3 Jahren, als diese Datenschutzgrundverordnung ganz akut wurde, uns darum ging, wie wollen wir das handhaben auf unseren Veranstaltungen, auf unseren Turnieren, dass man da denkt, oh, ich bin froh, dass wir da jetzt für uns irgendwie eine Lösung gefunden haben, idealerweise. Vielleicht gibt es aber auch Vereine und Veranstalter, die sagen, na, wir haben das jetzt erstmal getrost verdrängt und wir bohren jetzt wieder in der Wunde. Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps oder Hinweise, wie man sich da als Veranstalter von einem Voltigierturnier, so Gott will, die denn auch bald wieder stattfinden dürfen, wie man sich da absichern kann, dass man irgendwie einen Aushang macht oder einen Hinweis in der Nennung oder wie auch immer? Was würdest du da empfehlen?
Da gehen die Leute verschiedenartig vor. Also ein paar haben es in der Nennung stehen, viele erwähnen es halt auch wie schon bei der Ausschreibung oder haben halt auch Hinweise gerade an der Meldestelle auch hängen, wo die Leute das auf jeden Fall gesehen haben, ja, dass halt Fotos hier gemacht werden und wenn sie nicht sozusagen wollen, dass sie fotografiert werden, dass man das denen halt sagt, ja. Kann man dann so regeln, dass man an der Meldestelle Bescheid sagt oder irgendeiner Person vom Verein, die man halt vorher fest genannt hat dafür, ja, die aber auch dann erreichbar sein muss, ne? Nutzt natürlich nichts, wenn die Person dann am Tag des Turniers gar nicht auf dem Gelände ist, ne? Was ich noch beim Datenschutz noch zusätzlich anmerken wollte, ne? Schaut auch, wenn ihr Bilder veröffentlicht, gerade auf den Social Media Plattformen, was auf den Bildern im Hintergrund drauf ist. Gerade wenn ihr eine Plattform habt, die erlaubt, hochauflösende Bilder hochzuladen, ja, also sozusagen fast in Originalgröße, es ist sehr interessant, wenn man diese Originaldatei anschaut, was man im Hintergrund noch alles scharf sehen kann. Also als Beispiel ein Gruppenfoto vor der, sag ich mal, vom schwarzen Brett im Stall ist unter Umständen kontraproduktiv, wenn ich auch noch die Zettel und Kontaktlisten im Hintergrund dann erkennen kann. Ja. Es gibt aus der IT-Welt den einen oder anderen Fall, wo halt auch Gruppenfotos gemacht wurden oder Fotos von Büros und im Hintergrund konnte man halt dann noch beispielsweise genau auf dem Whiteboard erkennen, die letzte Konzeptzeichnung oder das letzte Passwort, was für spezielle Zugänge festgelegt war. Wird jetzt da weniger der Fall sein, aber gerade so bei Gruppenfotos genau gucken, was sich auch im Hintergrund befindet, ne?
Ja, das spielt sich ja auf Turnieren relativ viel auch ab. Also gerade wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, wenn man jetzt als Aktiver direkt nach dem Start oder als Gruppe direkt nach dem Start aus dem Zirkel raus, aus der Halle und es werden halt auch diese Eindrucksfotos gemacht oder so, da kann durchaus auch mal das ein oder andere im Hintergrund irgendwie mit abgebildet werden, von dem man jetzt vielleicht nicht unbedingt möchte, dass das dann im Netz landet, ne? Stichwort Umkleidekabine nutzen, ja oder nein. Im Sommer bei warmem Wetter, bei heißem Wetter ist das ja immer so eine Sache, da denken die meisten immer ganz schnell nur raus aus dem Anzug und irgendwie rein und da wird gar nicht groß drauf geachtet, was da so ringsrum passiert. Und da kann man wirklich einfach nur an jeden Einzelnen, der dort fotografiert, sei es jetzt eben für den Instagram-Kanal, um den zu bespielen oder dergleichen, dass man da einfach dafür sensibilisiert ist, dass man da ein bisschen drauf achtet, was da im Hintergrund ist. Und eben umgekehrt, auch genauso, wenn man jetzt bei dem ganz konkreten Beispiel, ich ziehe mich auf einem Turnier um, dass man da eben auch wirklich die Gelegenheiten nutzt, um das jetzt nicht im öffentlichen Raum zu machen, weil da gibt es ja noch ganz andere Gründe dafür, warum man das eben nicht tun sollte. Aber das nur als kleine Randnotiz. Hast du ansonsten noch Anmerkungen zu diesem Thema Recht am eigenen Bild beachten, Urheberrecht? Da ist ja tatsächlich auf Social Media, das ist ja heutzutage alles wahnsinnig einfach, Sachen hochzuladen, Sachen auch mit Musik zu unterlegen, die dann eben das Ganze noch so ein bisschen zusätzlich mit Stimmung und Atmosphäre ergänzt. Gibt es da aus deiner Sicht noch Punkte, auf die Voltis und ihre Vereine in jedem Fall achten sollten?
Du hast gerade auch schon so ein Wort angeschnitten, Musik. Ne? Ein paar Sachen lassen sich ja nicht verhindern. Ja? Wenn ich jetzt halt ein Video online schnell beim Ausschnitt vom Turnier, ja, dann habe ich halt im Hintergrund die Musik drauf. Ja? Das heißt, im blödesten Fall verschwindet je nach Plattform ein Video wieder, weil die automatische, sag ich mal, es gibt so automatisierte Systeme, die halt prüfen auf Musik, die halt urheberrechtsgeschützt ist. Und wenn die das erkennen, kann es passieren, dass das Video dann automatisiert entfernt wird. Das kann ich halt als, sag ich jetzt mal, als Normalanwender oder als normaler Vereins Unterstützer auch nicht verhindern. Was ich verhindern kann, ist, wenn ich jetzt Slideshows mache, ja, mit Fotos als Video und da Musik verwende, die urheberrechtlich geschützt ist. Das ist natürlich eine extrem schlechte Idee. Es gibt allerdings auch sogenannte, sonst nennt man halt, heißt GEMA-freie Musik, die ich dafür benutzen kann. Da kann jeder mal die einschlägigen Suchmaschinen durchwühlen und mal gucken, was er da findet. Ja.
Genau, zu dem Thema kann ich auch gerne anbieten, weil das ist auch mein täglich Brot in der medienpädagogischen Projektarbeit. Wenn es darum geht, Filmprojekte von Kindern und Jugendlichen mit Musik zu unterlegen, dann nutzen wir natürlich auch nur diese GEMA-freie Musik, diese Creative Commons-Lizenz. Und da kann ich gerne mal 3, 4 Seiten in den Shownotes verlinken, wenn euch das interessiert. Weil das ist auf jeden Fall ein Thema. Wenn ich mir jetzt gerade rund um den Jahreswechsel die Instagram-Kanäle von den Vereinen angeschaut habe, und das zieht sich auch jetzt noch bis in den Januar eben hinein, dass dann auch so Jahresrückblicke als Videos hochgeladen werden, was ja eine wunderschöne Sache ist, ne? Also es ist überhaupt nicht verwerflich, diese Sachen zu erstellen und sich daran zu erfreuen. Wichtig ist halt wirklich nur, dass man bei der Erstellung und vor allen Dingen eben auch bei der Veröffentlichung dieser Inhalte darauf achtet, dass man sich eben nicht irgendwie angreifbar macht, indem man eben urheberrechtlich geschützte Musik verwendet oder dergleichen. Ne? Also achtet darauf. Ich glaube, viele haben das auch schon auf dem Schirm, wenn ich so schaue, was die Gruppen machen. Also Da ist, glaube ich, auch schon relativ viel Vorwissen vorhanden, aber es gibt sicherlich auch noch genügend, die dieses ganze urheberrechtliche Thema nicht so auf dem Schirm haben. Und um euch da einfach so ein bisschen davor zu schützen, dass es zum Äußersten kommt, deshalb an der Stelle der Hinweis, es gibt Musik und auch Bilder, die man frei verwenden kann, ohne dass man irgendwie Angst haben muss. Und da können wir euch gerne dann im Anschluss mal noch so ein paar Links in die Shownotes packen. Sehr schön. Vielen Dank, lieber Chris. Ich würde auch mal noch so ein bisschen beim Thema Social Media und Website der Voltigiergruppen, der Vereine bleiben. Du kennst dich ja auch in der Gestaltung von Webseiten ganz gut aus, warst auch sehr stark involviert, als wir als Voltigierzirkel unsere Website neu gelauncht haben, sozusagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es für viele Voltigiervereine interessant sein könnte, mal zu überlegen, auch im Sinne der, ja, ich würde mal sagen, Ressourcenverwendung, Zeit, Kraft und Nutzen. Welche Vorteile siehst du denn, wenn Voltigiervereine generell auf Social Media Plattformen aktiv sind? Was glaubst du, was da die größten Vorteile sind?
Der größte Vorteil ist meiner Meinung nach, zu zeigen, dass man aktiv ist. Also sich ins Gedächtnis aller Leute sozusagen, Kinder, Jugendlichen zu holen. Ne? Eine Webseite hat natürlich, wenn ich nur eine Webseite habe, das hat das unwahrscheinlich Statisches. Ne? Wird nicht regelmäßig gepflegt und so weiter und so fort. Es ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger mit der Website-Pflege. Ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal da dazu. Aber bei Social Media habe ich natürlich auch die Möglichkeit, viel mehr mit den Leuten in Interaktion zu treten. Ja. Durch die Kommentare ja, der Leute oder auch durch, merke, dass den Leuten auch Bilder gefallen. Ja. Die ich kriege, sei es jetzt durch Likes oder halt auch darauf, dass ich halt auch mal vielleicht auf Turnieren auch über einzelne Beiträge angesprochen werde. Für mich hat man Social Media sowas zu zeigen, ja, guckt, wir sind da. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass man tagtäglich irgendeinen Eintrag auf Social Media posten muss. Ne? Das überlassen, das glaube ich, kann man anderen Personen überlassen, die davon beruflich leben. Aber sagen wir mal so, einmal in der Woche oder alle 3, 4 Tage mal auf Social Media einen Beitrag abzuschicken, würde sich für einen Verein dahingehend halt schon rentieren, um halt einfach auf sich aufmerksam zu machen, regelmäßig.
Na, das ist ja auch ein Grund, weswegen wir letztes Jahr den Entschluss gefasst haben, zusätzlich zu unserem Facebook-Account, wo wir ja relativ aktiv schon sind, eben auch zu Instagram zu gehen, um da eben genau das zu tun, was du eben angesprochen hast, zu zeigen, hier, wir sind da und wir sind ansprechbar, auch über diesen Kanal. Man erreicht ja dann auch über die verschiedenen Kanäle unterschiedliche Zielgruppen. Ne, die Vereine selber, also zumindest die, das ist natürlich auch eine Blase, das ist völlig klar, aber die, die wir als Voltigierzirkel auf Instagram verfolgen, sind da auch zum Teil sehr aktiv. Ich glaube aber auch, dass das immer damit steht und fällt, ob man unter den aktiven Voltigiererinnen und Voltigierern Leute hat, die da bereit sind und auch Interesse und ein Faible dafür haben, sich um solche Accounts zu kümmern, weil die allerwenigsten. Ich würde sagen, kein Voltigierverein hat einen Social Media Manager oder dergleichen, der sich eben wirklich dann um das ganz regelmäßige Bespielen der verschiedenen Kanäle, sei es jetzt Website oder Facebook oder Instagram, kümmern kann. Das sind ja heutzutage inzwischen wirklich Vollzeitjobs, die man da draus basteln kann und wo ja auch große Firmen, da kennst du dich wahrscheinlich wieder besser aus als ich, Leute richtig damit beauftragen, die dann den ganzen Tag nur solche PR-Arbeit machen. Das ist natürlich für Voltigiervereine und Institutionen in unserem Kontext weniger möglich. Wie ist denn das jetzt deiner Meinung nach? Was würdest du sagen? Wie sollte man, wenn ich jetzt als Verein beschließe, okay, ich möchte zusätzlich zu meiner Website, die ja wahrscheinlich die allermeisten Vereine doch haben, weil das ja ein Stück weit einfach eine Visitenkarte im Internet ist, das hat heutzutage eigentlich fast jeder, Wenn ich jetzt als Verein sage, okay, ich möchte zusätzlich zu diesem Angebot noch auf Social Media präsent sein, was würdest du sagen vom Verhältnis her, was Inhalte und auch vielleicht die zeitliche Aufteilung angeht, wie ist da ein günstiges Verhältnis zwischen Website und Social Media Aktivitäten?
Also die wichtigsten Informationen, ja, sei es oder auch Beschreibungen auch von keine Ahnung, wenn ich jetzt so wie wir mit wenn ich jetzt auch Tagungen mache, ja, oder so Trainingscenter oder Trainingsanbieter oder auch, sei ich mache jetzt auch mal einen Wochenendtraining, ja, das würde ich mal auf der Webseite veröffentlichen, einfach weil dadurch auch für alle Personen auch erreichbar wird. Ja. Ich würde nie, also solche Sachen würde ich nie nur allein in Social Media hinterlegen. Hintergrund ist einfach, es gibt auch, viele sagen, viele glauben es nicht, aber es ist so, es gibt auch viele Leute, die wollen Social Media nicht nutzen, aufgrund der Bedingungen, die dahinterlegt sind. Ja. Social Media räumt sich ja, wenn die eingängigen Plattformen räumen sich ja da ziemlich weitreichende Rechte ein über Profilbildung der Nutzer und so weiter und so fort, um auch wieder Werbung schalten zu können. Das sind einige Leute, sage ich jetzt auch mal, zu Recht vorsichtig. Ich würde Social Media primär auch dazu nutzen, um auf solche Themen dann auch wenn ich sie auf der Hauptseite habe, auf meiner Webseite habe, auch zu verlinken, sprich anzuteasern. Ja. Also ich stelle jetzt einen Wochenendlehrgang ein, dann mache ich halt einen Social Media Eintrag, wo ich halt darauf hinweise, mache noch ein Foto dazu vom letzten Lehrgang und verlinke das auch mit meiner Hauptseite. Ja. So schließe ich keinen von den Informationen aus, sondern hat ja jetzt nicht auf Social Media ist. Einige Sachen bieten sich ja total an, ne? Wie der vorher angekündigte Videoausschnitt vom letzten Turnier, ja. Da ist halt einfach praktikabler, das auf Social Media zu veröffentlichen, bevor ich es auf die Webseite hochlade. Dauert meistens um den Faktor 3 länger, als wie wenn ich es einfach in Social Media reinpacke. Das ist für den Verein einfach viel effizienter, als wie das auf einer Webseite abzubilden. Auf der Webseite kann ich dann wieder einzelne Fotos machen, vom Turnier, auch von den Startern und sonst ähnliches, mal einfach mal ein bisschen was zu zeigen, was los ist im Verein. Aber Social Media hat halt auch den Vorteil für mich, dass ich halt auch eine Interaktion habe, mit den Leuten, dass sie Kommentare reinschreiben können. Da eine kurze Anmerkung, weil du auch gerade vorher schon gesagt hast, ne, es gibt einzelne Vereinsmitglieder, die das halt dann in die Hand nehmen. Wenn ihr euch einig seid und sagt, ihr wollt Kommentare nicht beantworten, also ihr wollt auf Kommentare nicht reagieren, sprich, es kann natürlich auch sicher sein, dass jemand fragt auf Social Media, ey, ich find das toll, was ihr macht, ich will meine Tochter auch anmelden. Ja. Dann wäre das von Vorteil oder das ist euch ein Vorteil, wenn ihr vorab entweder die Kommentarfunktionen allgemein abschaltet oder zumindest in der Profilseite darauf hinweist, dass ihr keine Fragen beantwortet und wenn halt Fragen zum Verein sind, sich halt an die jeweiligen Verantwortlichen des Vereins zu melden oder halt auf die Webseite zu verweisen. Ne. Damit die Leute unter Umständen nicht ewig warten auf eine Antwort auf ihren Kommentar, damit da die Leute Bescheid wissen. So.
Das hat vielleicht auch wieder ein bisschen was mit Datenschutz zu tun, ne? Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich versetze mich jetzt in die Lage, ich bin ein Voltigierverein und ich werde über Instagram kontaktiert von einem Elternteil, was eben sagt, hier, ich möchte mein Kind gerne bei euch anmelden und wir spinnen es jetzt mal ganz verrückt, ich glaube nicht, dass das der Regelfall ist, aber wenn man jetzt wirklich so eine Vereinsanmeldung beispielsweise über Instagram abwickeln würde mit Adressweitergabe etc. pp., ist glaube ich nicht so intelligent, weil einfach datenschutzmäßig äußerst bedenklich. Ne, da ist dann, glaube ich, wirklich der Verweis auf die Vereinswebsite und die dort hinterlegte offizielle E-Mail-Adresse oder vielleicht auch das Kontaktformular, was man ja auf einer Website häufig hat, der bessere Weg.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich komme gerade noch auf ein anderes Thema noch ganz kurz. Wenn man natürlich gerade so als Gruppe oder als Einzelvoltigierer ja, solche, sage ich jetzt mal, Social Media aktiv ist, mein Tipp, weist zumindest euren Jugendwart oder Teil des Vereinsvorstands darauf hin, dass ihr das tut. Hintergrund ist das, wenn es rechtliche Probleme gibt, gehen die meisten her und sagen, hey, in welchem Zusammenhang steht das? Und dann kommt natürlich bei einer Voltigiergruppe schnell halt die Verknüpfung zum Verein. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass sich diejenigen dann direkt an den Vorstand wenden. Und wenn der Vorstand davon von der Social Media aktiv, von der Aktivitäten allgemein überhaupt nichts weiß, tut er sich natürlich schwer, ne, da dementsprechend zu reagieren. Ne. Deswegen so ein Tipp, das einfach mal die Leute zu informieren oder das einfach nur mal abzuklären, dass sie da Bescheid wissen.
Genau, das ist, glaube ich, noch ein ganz guter Hinweis, weil ich mir gut vorstellen kann, ich kenne das auch noch aus meiner eigenen aktiven Zeit, auch wenn da Social Media jetzt noch nicht so das Thema war. Aber ich kann mich zum Beispiel noch gut daran erinnern, dass wir damals ein Mädel in der Gruppe hatten, die hat dann mal in der Nacht- und Nebelaktion uns eine Website gebaut für die Voltigiergruppe, die dann irgendwann auf mich übergegangen ist. Und das hat dann eine ganze Weile gebraucht, bis dann das tatsächlich im Vereinsvorstand angekommen war, dass es da quasi zusätzlich zur Vereinswebsite noch eine Webseite für die Voltigiergruppe oder von der Voltigiergruppe gab, ne? Und sind ja grundsätzlich alles, ist ja überhaupt nicht problematisch. Ich glaube, der Vereinsvorstand würde da auch nie sagen, nee, wir wollen nicht, dass ihr jetzt hier noch ein eigenes Ding startet, weil man ist ja froh über jedes Engagement, was aus dem Verein, aus den Vereinsmitgliedern heraus entsteht und dass das auch förderungswürdig und wertschätzend zu behandeln ist, das ist, denke ich, jedem klar. Aber um da einfach wirklich abgesichert zu sein und den Informationsfluss innerhalb des Vereins einfach zu gewährleisten, ist das, denke ich, schon, wie du es gesagt hast, wichtig, dass man da zumindest den Jugendwart oder wer auch immer da eben der nächste Ansprechpartner ist, sich dahin zu wenden. Und eine Sache, die ich gerne noch ergänzen würde in Bezug auf dieses, was stelle ich auf die Website und was mache ich auf Social Media, das kann man sich, glaube ich, auch so als Faustregel merken, dass die Sachen, die langfristiger angelegt sind und die auch längerfristig als Informationen zur Verfügung stehen sollten, dass die auf jeden Fall auf die Website gehören. Ne, in unserem Fall sind das halt sämtliche Informationen zur Tagung oder wie werde ich Mitglied oder welche Angebote haben wir als Verein. Das kann man ja auf einen Voltigierverein 1 zu 1 übertragen. Was sind unsere Trainingszeiten etc. und die Social Media Kanäle haben halt, das ist eben auch so eine Eigenart, da aufgrund der Informationsflut und all dem, mit dem man halt auf diesen Plattformen so konfrontiert werden kann, ist da natürlich die Halbwertszeit von Informationen wesentlich, wesentlich geringer, ne? Also da macht es halt, glaube ich, wirklich wenig Sinn, da eine einmalige Information, die vielleicht wichtig ist, um an irgendeiner Veranstaltung teilzunehmen oder so, das einmal auf Social Media zu posten und dann nie wieder zu erwähnen, sondern Social Media dann eher dafür zu nutzen, eben auf Sachen, die auf der Website zur Verfügung stehen, hinzuweisen. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel gerade über unseren Voltigierzirkel Instagram-Account die Corona-Umfrage verlinkt, die über den Felix Bender läuft und die in der ersten Ausgabe dann in der Auswertung erscheinen soll. Also wenn ihr diese Folge hört, ist diese Umfrage schon durch. Da braucht ihr dann nicht mehr auf unserem Instagram-Kanal gucken, das ist dann schon gegessen. Aber das ist halt so ein Hinweis. Und ich glaube auch, das ist meine Beobachtung von den Profilen, denen wir als Voltigierzirkel so folgen. Ich glaube, ganz, ganz viele Voltigiervereine, die insbesondere auf Instagram unterwegs sind, ich beziehe mich jetzt immer vorrangig auf Instagram, weil das die Plattform ist, wo ich als Voltigierzirkel jetzt die meiste Zeit verbringe, dass die ihre Profile einfach auch nutzen wie so eine Art Tagebuch, also was ist bei uns im Verein gerade aktuell, womit beschäftigen wir uns, was sind für Veranstaltungen, was machen wir gerade für Aktionen. Das ist ja jetzt auch gerade im Zuge dieser ganz besonderen Zeit, wo eben normales Training in der Form nicht möglich ist, wo wir nicht wissen, ob es Turniere geben wird, etc., ist das, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt, um einfach die Motivation innerhalb des Teams, innerhalb des Vereins aufrechtzuerhalten. Und dafür wird ja momentan Social Media auch ganz, ganz viel genutzt, Wie beurteilst du die Situation und hast du da vielleicht auch noch den ein oder anderen hilfreichen Tipp?
Also, du hast schon wahnsinnig viel dazu gesagt, ne? Also, ich denke, diese Art Tagebuch ist momentan schon eins der besten Varianten, die du eigentlich machen kannst, ne? Um auch wieder, wie vorher schon gesagt, zu zeigen, dass man da ist, ja? Dass der Verein auch noch weiterhin aktiv ist. Social Media an sich, ja, es wird natürlich allgemein auch mit Messengern und so weiter auch zum Austausch machen ja auch die meisten über Videocalls und sonst ähnliches. Das hilft natürlich jetzt in der jetzigen Zeit auch ziemlich gut, um den weiterhin den Zusammenhalt zu stärken. Ansonsten sehe ich eigentlich da ich nur auch, ja gut, das ist natürlich auch eine Geschichte. Ich halte natürlich auch das Interesse an meinem Verein natürlich am Leben, ne? Weil ich natürlich auch sozusagen für zukünftige Interessenten ja auch zeige, dass ich weiterhin, dass man weiterhin da ist, ne? Sozusagen, dass Kinder, die jetzt noch nicht im Voltigierverein sind, ja, durch Social Media und durch die Beiträge auch sehen, oder gibt es ja auch was in meinem Ort, sonst ähnliches, einen interessanten Verein, da will ich mal hin, wenn es wieder geht. Ja? Also ich schätze Social Media schon dahingehend auch so ein, dass es halt einfach auch für die Eigenwerbung extrem wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit.
Ja. Na, und auch so ein bisschen für die Voltis untereinander, um einfach das auch weiterhin so als Bestandteil, als festen Bestandteil ihres Lebens, ihrer Freizeitgestaltung auch nach außen zu tragen, wenn man eben nicht mehr diese regelmäßigen Trainingstermine hat, wo man eben in den Stall fährt und dort 2, 3 Stunden mit den Teammitgliedern zubringt, sondern das jetzt eben halt entweder auf andere Plattformen verlagert oder sich eben auch wirklich über eine längere Zeit gar nicht sehen kann, gar nicht groß austauschen kann. Und wenn man da halt die Möglichkeiten nutzt, die einem da diese Plattformen bieten, dann ist das, glaube ich, auch wirklich eine tolle Sache, wenn man sich eben an die Regeln hält, die wir jetzt in der Folge schon besprochen haben, ne, mit Recht am eigenen Bild, mit Urheberrecht und wenn man eben auch bedenkt, dass es hier und da datenschutzmäßig Dinge zu beachten gilt. Und da würde ich jetzt gerne abschließend oder um so langsam auf die Zielgerade einzubiegen, es ist noch nicht ganz der Abschluss, aber ich würde gerne, um die Sache einfach rund zu machen, mir jetzt gerne noch mal kurz so ein bisschen die Messenger-Dienste anschauen, die ja weit verbreitet sind. Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass es inzwischen noch irgendwelche Voltigiergruppen gibt, die ohne WhatsApp-Gruppen funktionieren, um sich zu organisieren und auszutauschen. Jetzt ist ja aber insbesondere WhatsApp so ein Messenger-Dienst, wo man schon häufig Kritik gehört hat, wo man schon häufig gehört hat, dass das mit dem Datenschutz bei WhatsApp nicht so ideal ist. Würdest du dazu auch mal noch ein paar Punkte sagen wollen?
Und kann ich gerne machen. Vor allen Dingen hat ja WhatsApp jetzt im Januar auch ziemlich viel Medienaufmerksamkeit gekriegt, weil sie ihre AGBs geändert haben. Interessanterweise, kommt vielleicht ein bisschen der langweiligere Teil, die Änderungen großteils uns nicht betreffen, aber es gab vorher schon AGB-Änderungen, die uns sehr wohl betroffen haben, über auch Datenauswertungen und dergleichen, auch für Werbezwecke, die natürlich nicht ganz ohne sind. Ich gehe mal ganz kurz auch darauf ein, warum auch WhatsApp aufgrund der DSGVO nicht ganz ohne ist. WhatsApp hat eine Funktion drin, die kennt ja jeder wahrscheinlich von euch. Ihr richtet es ein und schwupp, seht ihr sofort, wer alles WhatsApp hat. Das funktioniert dahingehend im Hintergrund so, dass alle eure Rufnummern, die in eurem Adressbuch hinterlegt sind, zu den WhatsApp-Servern übertragen werden. Und da ist eigentlich das Problem schon mit der DSGVO, weil ich eigentlich, jetzt kommen wir ins Rechtliche, eigentlich die Zustimmung bräuchte, dass ich diese Telefonnummer auf die WhatsApp-Server übertrage. Macht keiner, ist auch eigentlich total unlogisch, ist aber rechtlich ein Problem. Ja. Und da gibt es auch Alternativ-Messenger, die dieses Problem so nicht haben. die zwar eine Funktionalität auch anbieten, dahingehend, dass ich halt mal die Leute, die in meinem Telefonbuch drin sind, dann über den Messenger erreichen kann, über den besagten. Aber die gehen anders vor. Die übertragen halt nicht die Telefonnummer direkt, sondern die werden sozusagen als Hashwert übertragen. Hashwert ist nur einfach ausgedrückt, ist eigentlich eine Rufnummer, aber sie ist nicht als solche ersichtlich. Das heißt, ich kann nicht ohne weiteres auf die Rufnummer rückschließen, die damit gemeint ist als Betreiber dieses Messengers. Das war auch schon der technische Teil, den lasse ich jetzt einfach stehen. Es haben sich so, also um ganz kurz eine kleine Empfehlung dazu zu geben, zwei Messenger eigentlich rauskristallisiert in den letzten, sage ich jetzt mal, Monaten und Jahren. Das ist einmal Signal und das andere ist Streamer. Gibt es beide sowohl für Android als auch für iOS. Streamer ist ein Kaufprodukt, das glaube ich kostet Stand heute um die 4 Euro. Und Signal,
2,99.
ganz korrekt, danke. Und Signal gibt es gratis. Und Signal ist dadurch eigentlich auch für Gruppen im Verein eigentlich so meiner Meinung nach die beste Wahl. Sprich, ich kann darüber auch alles abbilden, was ich in WhatsApp abbilden kann. Also ich kann Gruppen einrichten, ich kann auch Video-Calls absetzen darüber. Ich kann mit Signal alles machen, was WhatsApp auch kann, und habe aber sozusagen diese Nachteile bezüglich der DSGVO und auch des Datenschutzes bei Signal einfach schöner gelöst.
Ja.
Stand jetzt.
Stand jetzt Januar 2021, wir haben es jetzt, glaube ich, häufig genug erwähnt. Ich würde diese beiden alternativen Messenger-Dienste, also Signal und Threema, auch in den Shownotes nochmal verlinken für alle, die davon noch nie was gehört haben oder sich da einfach nochmal ein bisschen schlauer machen wollen zum Nachlesen. Natürlich muss man trotzdem dazu sagen, WhatsApp ist einfach der Dienst, der sich in den letzten Jahren etabliert hat, und es hat einfach jeder, deshalb ist die Verlockung in Anführungsstrichen halt sehr groß, auch einfach diese Plattform direkt zu nutzen. Aber es verbreitet sich tatsächlich auch Stück für Stück immer mehr, dass eben auch alternative Messenger-Dienste genutzt werden und dass man dann eben auch zum Teil erstaunt ist, wenn man sich dann erstmal so einen alternativen Messenger installiert hat, wer das alles nutzt und wen man darüber eigentlich auch erreichen kann. Also wir hatten jetzt neulich den Fall mit der Stiftung Deutscher Voltigiersport, wo auch beschlossen wurde, dass für den Austausch innerhalb der Stiftung Threema fortan genutzt werden soll. Da haben wir so ein bisschen mit unterstützt, was die Installation anging. Und da gab es dann auch große Überraschungen, als dann eben festgestellt wurde, ach, mit dem kann ich, der hat das auch schon und der hat das auch schon, weil das eben genauso funktioniert letztendlich wie bei WhatsApp auch. Wenn ich mir diese Anwendung einmal installiert habe, erkennt der Messenger automatisch, welche meiner gespeicherten Kontakte auf dem Smartphone die App auch nutzen und wen ich darüber kontaktieren kann. Also das ist wirklich, mal abgesehen von dem Zusatzaufwand, dass man sich eben eine weitere App installieren muss und im Falle von Threema halt auch mal 3, 4 Euro investieren muss, um einfach von dem besseren Datenschutz profitieren zu können, ist das vom Handling her und vom Umgang mit der Plattform halt kein Unterschied oder nahezu kein Unterschied. Das ist wirklich dann nur eine Gewohnheitsfrage. Aber ich glaube, das ist eine Gewohnheit, das würde sich auf jeden Fall lohnen, da vielleicht auch als, na gut, wenn wir die Folge im März veröffentlichen, ist es mit den Neujahrsvorsätzen vielleicht schon wieder so eine Sache. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein Punkt, über den man da mal nachdenken kann innerhalb des Vereins und der Vereinsarbeit. Chris, wir haben jetzt schon relativ lange miteinander gesprochen und ich könnte mir auch vorstellen, dass dem einen oder anderen unserer Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt der Kopf qualmt, weil es doch sehr techniklastig war, teilweise sehr stark ins Rechtliche gegangen ist. Ich würde die ganze Sache jetzt gleich mit meiner großen Abschlussfrage, die ich auch gerne all meinen Interviewgästen stelle, beenden, würde aber gerne vorher einfach noch den Vorschlag machen, dass ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerin, uns gerne schreiben könnt, wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, wenn ihr jetzt irgendwie beim Hören dieser Episode feststellt, oh, ich habe jetzt hier aber noch so ein paar Fragestellungen, die haben wir jetzt in der Folge nicht angesprochen oder nicht ausreichend beantwortet, dann schreibt uns gerne eine Mail. Meine E-Mail-Adresse ist ja auch in den Shownotes und dann würden wir diese Fragen einfach sammeln und sollten wir da feststellen, dass es da nochmal Bedarf gibt, diese Fragen zu klären, könnte ich mir da auch gut vorstellen, dass man da nochmal wie so eine Frage-Antwort, so ein Frage-Antwort-Artikel beispielsweise im aktuellen Voltigierzirkel veröffentlicht. Das würde ich jetzt einfach als Angebot in den Raum stellen, dass ihr also uns anschreiben könnt, wenn Fragen offen geblieben sind, weil ich mir das eben schon gut vorstellen kann. Würde an der Stelle jetzt hier den Sack gerne zubinden und dir die vielleicht auch noch mal ein bisschen anspruchsvoll und große Frage stellen, die jetzt weniger was mit, also eigentlich gar nichts mehr mit Datenschutz und Social Media zu tun hat. Vielleicht aber doch mal gucken. Ich würde nämlich gerne wissen, welche Vision hast denn du ganz persönlich für die Zukunft unseres Voltigiersports im Allgemeinen? Mhm. Wie stellst du dir das vor?
Also bei Vision als natürlich als Person, die jetzt halt nicht mehr so die nicht so richtig im aktiven Voltigiersport war, gehe ich nicht so wirklich ins Detail. Aber natürlich eine Geschichte ist auch das, was ich nach wie vor sehe, auch als auch damals auch schon präsentiert hat wurde von Daniel damals mit dem Movie. Ne? Ich denke, dass auf Basis diese wirklich tollen Trainingsmöglichkeiten. Also ich denke, dass das mehr und mehr zunehmen wird. Ja, ich denke halt auch gerade teilweise auch schon auch schon im Breitensport halt, auch schon ein paar Sachen auch mal auszuprobieren und so weiter. Das wird wahrscheinlich meiner Meinung nach mehr in die Verbreitung gehen. Was auch sich ändern wird, visionär. Fotografen werden viel unauffälliger werden auf Turnieren, im positiven Sinne. Früher hat man ja immer ein bisschen Bedenken gehabt, wenn es so umgeklickt hat von der Kamera und so weiter. Ja, da hat die Technik mittlerweile auch Fortschritte gemacht zu den neuen Digitalkameras, die da absolut geräuschlos sind. Von daher wird sich das auch extrem verbessern dahingehend. Ich denke aber auch, dass viel mehr Trainingsmöglichkeiten per Videotraining angeboten werden. Ich denke, es wird sich auch mehr durchsetzen, dass man sozusagen mal einen Nachmittag am Wochenende ein Training macht und sozusagen dann der Trainer und ähnliches per Video zugeschalten ist. Ich denke, das wird auch nach der jetzigen Zeit wird aber weiterhin da bleiben, weil ich halt einfach so auch mal kurzfristig für 1-2 Stunden jemanden sozusagen virtuell am Zirkel stehen habe, der so halt den ganzen Tag unterwegs wäre.
Hm. Ja.
Also da denke ich, würde es hingehen.
Hm. Auf jeden Fall 3 sehr spannende Aspekte und ich denke auch, dass diese ganze Corona-Situation im Langfristigen durchaus auch positive Aspekte mit in den Sport reinbringen kann. Also ich denke da jetzt gerade an die Jasmin Gipperich mit ihrem Angebot Perform Your Best, diese Online-Trainingsplattform, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die eben auch über Corona hinaus durchaus eine sehr gute Sache ist, um einfach auch individuelles Training zu Hause zu gestalten, auszuprobieren und eben auch neue Sachen einfach zu lernen als Ergänzung einfach, ne? Genauso wie eben auch der Movie eine Ergänzung zu unserem Sport ist, der halt in erster Linie dazu dient, unsere Pferde zu entlasten. Das ist ja ein ganz, ganz großer und ganz, ganz wichtiger Punkt. Und genau, und die Sache mit den Fotografen ist auf jeden Fall auch durchaus Gewinn bringen, wenn man sich dann eben als Longenführer oder als Voltigiergruppe nicht mehr die Gedanken machen muss, was ist jetzt, wenn jetzt hier die Fotografen beim höchsten Block, wo das Kind schon fast in den Lampen hängt, dann loslegt und das da ganz laut klickert und so. Ne, von daher sind das, glaube ich, wirklich 3 Punkte, die auf jeden Fall erstrebenswert sind. Und dann würde ich an der Stelle mich ganz herzlich bei dir bedanken, Chris, für das Gespräch. für die knappe Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Ich hoffe, dass für den ein oder anderen Zuhörer ein bisschen was Neues dabei war, dass ihr ein bisschen was gelernt habt, ein bisschen sensibilisiert seid, was eure Aktivitäten und Tätigkeiten auf Social Media angeht. Und wie gesagt, sollten noch Fragen sein, wendet euch gerne an die E-Mail-Adresse, die ich in den Shownotes verlinke. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und von dir, lieber Chris, verabschiede ich mich. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder in Real. Mach's gut.
Ja, danke. Ciao.
Tschüss. So, das war also unser Gespräch mit Christoph Schaffer zum Thema Datenschutz und Social Media. Ich hoffe, ihr habt ein paar wertvolle Anregungen mitnehmen können und seid jetzt nicht völlig erschlagen von der ganzen Thematik. Manchmal ist es eben einfach wichtig, sich auch mal mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht so spannend und trotzdem wichtig sind. Beim nächsten Mal geht es dann wieder etwas bunter und etwas voltigierspezifischer zu, denn in der nächsten Folge habe ich ein ganz tolles Interview mit Ulrike Rieder für euch vorbereitet. Ulrike ist Mitbegründerin des Voltigierzirkels und kann auf ein ganzes Leben im Voltigiersport zurückblicken. Dementsprechend viel gibt es da natürlich zu erzählen und ich hoffe, dass ihr auch da wieder fleißig mit reinschaltet. Außerdem hatte ich euch ja noch eine wichtige Ankündigung versprochen und tatatata, hier kommt sie. Wir planen nämlich wieder einmal eine Mitmach-Episode. Das heißt, es wird bald wieder eine Folge hier im Podcast geben, an der ihr euch aktiv beteiligen könnt. Thema des Ganzen wird das 30-jährige Jubiläum des Voltigierzirkels sein. Denn genauso wie ich Ende Februar meinen 30. Geburtstag gefeiert habe, so feiert auch der Voltigierzirkel dieses Jahr 30 Jahre Bestehen und das muss gefeiert werden. Deshalb wollen wir diesem tollen Jubiläum eine ganze Podcast-Folge widmen. Und zwar mit Glückwünschen und O-Tönen von euch. Was verbindet ihr mit dem Voltigierzirkel? Was gefällt euch am Voltigierzirkel am meisten? Und welche Wünsche wollt ihr dem Voltigierzirkel mit auf den Weg geben? Sendet uns eine Sprachnachricht und seid dabei. Wie das Ganze geht, erfahrt ihr in den Shownotes zu dieser Episode und in der ersten Ausgabe des aktuellen Voltigierzirkels, die Ende März erscheinen wird. Einsendeschluss ist der 30. April 2021. Ich freue mich schon darauf, von euch zu hören und wünsche euch jetzt einen wunderbaren Start in den Frühling. Genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Resi.